Ja, ihr Lieben, Palmsonntag. Sieghard hat die Bedeutung des Namens eben schon mal erklärt. Im Matthäusevangelium ist das erwähnt, dass die Leute mit solchen Palmwedeln Jesus zugewinkt haben, sie auf die Straße geworfen haben, damit er da triumphierend drüber reiten kann beim Einzug nach Jerusalem. Daher hat der Sonntag seinen Namen. Und das war in der Kunstgeschichte ein ganz beliebtes Motiv, so stellte man sich das vor ungefähr 150 Jahren auf den ersten Postkarten vor, und das ist zu allen Zeiten gemalt worden. Das hat die Leute begeistert. Da kann man ja auch so eine jubelnde Menge, und Jesus reitet da durch und zieht nach Jerusalem ein. Das kann man sich gut vorstellen. Damals waren sehr, sehr viele Leute in Jerusalem. Es war kurz vor dem Passafest. Und das ist eines der höchsten jüdischen Feste, eigentlich das höchste Fest. Und der Kult im Tempel von Jerusalem, der stand so richtig in seiner höchsten Blüte, die er jemals gehabt hat. So ungefähr sah der Tempel aus. Er stand da, wo in Jerusalem heute der Felsendom steht. Das ist diese Moschee mit der vergoldeten Kuppel. Und es war wirklich eine der ganz großen Kultstätten der antiken Welt. Die Stadt war voller Pilger. Alle kamen aus dem ganzen Römischen Reich und aus anderen Gebieten nach Jerusalem. Die Juden waren, um dort Passa zu feiern. Und auch Jesus zieht dahin. Und wir wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht nur seine engsten 12 Jünger dabei hatte, sondern viel, viel mehr. Seine Bewegung war immer mehr angewachsen. Und es waren ganz sicher einige hundert, wahrscheinlich über 1000, vielleicht tausende von Menschen, die dort mit ihm nach Jerusalem strömen. Und andere aus Jerusalem haben von ihm gehört und kommen ihm entgegen, ein Rieseneinzug in Jerusalem. Und die fanden ihn alle toll. Die haben alle gejubelt und geschrien. Warum macht Jesus das? Was denkt er sich dabei? Warum sind die Leute so begeistert? Also, warum hat Jesus eigentlich nichts dagegen, dass die so einen Hype um ihn machen? Sondern er scheint es ja noch zu fördern. Er ist ja offensichtlich einverstanden. Ne? Er bestellt sich ein Reittier, auf dem er dort triumphierend einziehen kann. Wenn auch nur einen Esel, aber immerhin einen, auf dem noch keiner vor ihm gesessen hat. Also einen Neuwagen sozusagen. Und das hat auch eine symbolische Bedeutung. Er bedient hier Symbole, die die Leute kannten. Dazu kommen wir noch. Das passt doch irgendwie gar nicht so in das Bild, das wir von Jesus haben. Der einfache Jesus. Der bescheidene Jesus, der demütige Jesus, der Jesus, der gerne anderen dient und nicht so viel Aufhebens um sich selbst macht, der persönliche Jesus, der Freund und Bruder Jesus, der guter Kumpel Jesus. Irgendwie stört uns das. Also wenn Jesus so persönlich, so nett, so bescheiden, so freundlich und einfach ist. Guter Kumpel, Freund und Bruder. Wie passt es dann zu ihm, in einem Triumphzug als umjubelter Star nach Jerusalem einzuziehen? Hey Leute, hier bin ich. Wow. Wir wollen heute mal versuchen, uns der Frage ein bisschen anzunähern, in den üblichen 3 Punkten, die so eine Predigt zu haben hat. Wer sich ein bisschen in der Bibel und in der damaligen Zeit auskennt, weiß es sicher schon, Israel war von den Römern besetzt. Solange der alte König Herodes der Große noch lebte, bis 4 vor Christus, waren die Römer offiziell nur Verbündete, obwohl sie auch da schon das Sagen im Land hatten. Aber es gab damals schon Aufstände, Volksaufstände im Norden, richtig Bürgerkrieg. Und als der alte Herodes gestorben war, haben die Römer kurz einen Prozess gemacht, haben das Land besetzt, diese Aufstände blutig niedergeschlagen, ganze Städte platt gemacht und haben dann erstmal das Land unter verschiedenen Nachkommen dieses alten Herodes aufgeteilt, die so ein bisschen regieren lassen. Aber die meisten von denen haben sich dann ganz schnell als ungewöhnlich unfähig, ungewöhnlich grausam und ungewöhnlich verschwenderisch erwiesen. Und dann hatten die Römer auch davon genug und haben die meisten von denen in die Wüste geschickt, haben sie abgesetzt, diese Marionettenfürsten, und haben jedenfalls im südlichen Teil Israels um Jerusalem herum einen Statthalter eingesetzt, also einen hohen römischen Beamten. Und der hatte seinen Sitz in Jerusalem und hieß zur Zeit Jesu Pilatus. Im Norden in Galiläa, wo Jesus und die meisten seiner Jünger herkamen, da regierte ein Nachkomme des alten Herodes mit Namen Herodes Agrippa weiter, weil der nicht so unfähig war wie der Rest von seiner Verwandtschaft, aber natürlich auch unter der Oberaufsicht der Römer. Und sowas machten die Römer nicht zum Spaß, sondern sie erhoben in den von ihnen besetzten Gebieten Steuern, und zwar sehr hohe Steuern. Sie saugten das Land richtig aus und gingen normalerweise auch mit aller Härte, mit extremer Härte, gegen alles vor, was ihnen irgendwie verdächtig vorkam, was ihrer Herrschaft vielleicht gefährlich werden konnte. Die Römer waren durchweg keine freundliche Besatzungsmacht. Im Gegenteil. Alles andere als freundlich. Und außerdem gab es im Judentum zur damaligen Zeit, das machte die Situation ja so schwierig, sehr verschiedene religiöse Parteien und Strömungen. Da war viel Unruhe im Land. Deswegen gab es auch diese Aufstände. Es gab die Sadduzäer. Das war so die religiöse Oberschicht, die auch die obersten Priester stellte. Die regelten so den Kult im und um den Tempel. Für die damalige Zeit würde man sie als rechtsliberal, modern bezeichnen. Sie standen den Römern auch nicht wirklich feindlich gegenüber, denn die hatten ja die Herrschaft und mit denen musste man sich arrangieren. Die Sadduzäer glaubten ein wenig Übernatürliches. Reichte ihnen, wenn die Leute so ein bisschen an Gott glauben und ansonsten sie ihren Tempelkult so ganz gut weiter betreiben konnten. Natürlich kann man das, da liegen 2000 Jahre zwischen, mit heute nicht so ganz vergleichen, aber so ein bisschen Ähnlichkeit mit der obersten Führungsschicht mancher Großkirchen hat das dann schon. Es gab die Pharisäer. Das war das Gegenstück dazu. Und die zerfielen ihrerseits auch wieder in ganz viele Untergruppen. Für sie war es am wichtigsten, so die traditionelle jüdische Frömmigkeit zu üben und das traditionelle Gesetz einzuhalten. Ganz wichtig. Infolgedessen standen sie den Römern feindlich gegenüber, denn die Römer waren Heiden. Die glaubten an Jupiter und alle möglichen Götzen und außerdem waren Heiden für Juden sowieso pfui. Und es gab unter den Pharisäern Gruppen, die das sehr, sehr, sehr eng sahen und andere, die es nur sehr, sehr eng sahen. Und die stritten sich auch gerne mal untereinander. Aber sie hatten im Volk sehr viel Einfluss. Die waren weit verbreitet. War eigentlich die größte Gruppe, die es gab. Auch das kann man über 2000 Jahre nicht vergleichen. Aber ja, vielleicht fallen euch da auch manche Beispiele aus der heutigen Zeit ein, die vielleicht ganz ähnlich sind. Übrigens waren die Pharisäer die einzige Gruppierung, die dann die drei jüdischen Kriege der Römer überlebt hat. Sie sind die direkten Vorläufer des heutigen antiken orthodoxen Judentums. Geht eine ganz direkte Linie hin. Es gab regelrechte Terrororganisationen von religiösen Fanatikern, die gerne mal Morde begingen. Es gab Gruppen wie die Essener, die recht weltabgewandt und besonders fromm lebten, übrigens nicht nur in dieser klosterähnlichen Anlage in Qumran am Toten Meer, sondern die hatten ein ganzes Viertel in Jerusalem. Insgesamt war Israel in dieser Zeit ein brodelndes Gemisch verschiedener religiöser Strömungen. Das kochte gerne mal hoch und danach gab es dann normalerweise ein paar Tote und ein paar brennende Häuser. Gemeinsam war diesen ganzen Gruppen, dass es insgesamt eine gespannte Erwartung auf das Kommen messianischer Gestalten gab. Eine gespannte Erwartung. Der Messias, also der eine, der einmal kommen würde, um das Reich Israel als Gottesstaat wieder aufzurichten. Der war schon vor Hunderten von Jahren von den Propheten verheißen worden. Man träumte davon, der eine kommt. Er wird kommen, Gott wird ihn senden, um das alte Königreich Davids wieder aufzubauen. Dann würde ganz Israel wieder nach Gottes Regeln leben. Alle unter einer Herrschaft vereint. Die Heiden, die Fremdherrschaft, die Unterdrückung, die Götzen würden weggefegt aus dem Land. Es würde ein neues, ein goldenes Zeitalter anbrechen unter Gottes Herrschaft. Die religiösen Fanatiker wollten das durch Morde und Anschläge beschleunigen. Die Essener wollten das zurückgezogen und fromm herbeibeten. Die Pharisäer wollten es durch möglichst genaue Beachtung aller Vorschriften vorbereiten. Die Sadduzäer hatten es vielleicht nicht ganz so eilig damit, dass der Messias kommt, denn bis dahin konnten sie ganz gut weiter so die Herrschaft über den offiziellen Kult ausüben, ihren Betrieb weiterführen. Aber ganz grundsätzlich stimmten sie dem natürlich auch zu, ja, der Messias wird kommen. Es hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon einige Figuren gegeben, die sich selbst als Messias ausgaben. Meistens hatte das dann Aufstände gegeben, manche hatten mehr, manche weniger Anhänger gewonnen. Und seit die Römer das Land beherrschten, hatten sie solche Aufstände normalerweise sehr blutig niedergeschlagen und zwar möglichst schnell. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt der, von dem man schon so viel gehört hat. Auch in Jerusalem. Ja, endlich kommt er nach Jerusalem, in die heilige Stadt, in die Stadt Davids. Seit über 3 Jahren hört man von dem. In und um Jerusalem zunehmend. Ja, der war zwar schon ein paar Mal da gewesen, aber da war er noch nicht ganz so bekannt. Meistens hörte man von ihm da aus dem Norden, aus Galiläa. Da hatte er Anhänger, aber das war von Jerusalem aus tiefste Provinz, ganz weit weg. Aber in der letzten Zeit, da hatte der so richtig massiven Zulauf, auch aus der Gegend um Jerusalem. Leute liefen ihm nach, die zogen zu ihm. So, das hatte so Eventcharakter, wenn Jesus irgendwo war. Heute würde man sagen, die Leute haben die Busse gechartert. Okay, damals mussten sie den Esel besteigen. Um dahin zu kommen, du hast gespürt, wenn der predigt, du spürst die Kraft Gottes. Du spürst die Kraft Gottes. Du spürst die Power. Du spürst, hier ist was vom Himmel. Ja. Und es geschehen wirkliche Wunder. Kranke werden wirklich geheilt. Und es werden wirklich Dämonen ausgetrieben und Menschen befreit. Man hat sogar schon gerüchteweise von Totenauferweckungen gehört. Und jetzt kommt dieser Jesus nach Jerusalem zum höchsten Fest. Und mit ihm kommt inzwischen eine ganze Volksmenge seiner Anhänger. Und schon laufen ihm die Gerüchte voraus, dass es jetzt auch hier ganz in der Nähe eine Totenauferweckung gegeben hatte. Ein Mann, der schon 3 Tage tot war, ein halbes Dorf hatte zugeschaut. Das muss er doch sein, der Messias. Das muss er doch sein. Das sind doch die Messiaszeichen, wie sie die Propheten vorausgesagt haben. Ja, schon damals brachte man den Kindern im Judentum das Lesen und Schreiben direkt mit den Heiligen Schriften bei. Da gab es keine Lesefibel für Erstklässler. Die fingen an, das Gesetz des Mose und die Propheten und die Psalmen zu buchstabieren. Das hatte jeder Jude, der lesen und schreiben konnte, schon als Kind gelesen. Und lesen und schreiben konnten im Judentum tatsächlich damals schon die meisten. Jetzt also würde es passieren. Der Messias kommt. Er wird alles verändern. Es wird ein neues Reich geben. Es wird keine Fremdherrschaft mehr geben. Die unterschiedlichen religiösen Gruppierungen, die werden keine Rolle mehr spielen. Kein Terror mehr. Keine Unterdrückung. Gerechtigkeit und Frieden. Das goldene Zeitalter bricht an. Wir Menschen sind schon ganz menschlich, recht empfänglich für solche Aussichten. Das hat sich bis heute nicht so wesentlich verändert. Und deshalb jubeln die Leute, die aus Jerusalem und Umgebung, die Pilger, die sich gerade dort aufhalten und natürlich die vielen, die mit Jesus zusammen da nach Jerusalem strömen. Denn auch seine Jünger haben genau dieselbe Erwartung. Genau diese Erwartung. Auch seine engsten Jünger erwarten genau, dass das jetzt passiert. Zum Teil haben sich bei ihm ja schon mal vorbeugend um Ministerposten beworben für das neue Reich, für das goldene Zeitalter. Kein Wunder also, dass es da so richtig abging. Die Leute haben geschrien, die haben gejubelt, die haben mit allem gewinkt, womit man winken kann. Wie der Fanblock im Fußballstadion beim Einlauf der Mannschaft zum Endspiel. Wow, ja, endlich, es geht los, yeah, yeah, yeah. Kurzes Gelächter und dann seid ihr so still. Findet ihr das peinlich? Unangemessen? Fehl am Platz? Jesus findet das anscheinend nicht. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Warum tut Jesus denn nichts dagegen? Sollte der Jesus-Fanblock nicht eher so aussehen? Okay, das gilt ja vielerorts schon als gut besucht und lebendig in einem Gottesdienst. Okay, unsere Gemeinde ist normalerweise besser besucht. Die Gottesdienste sind voller, die Musik hat ein wirklich gutes Qualitätsniveau. Und wenn wir zusammen singen, um Gott anzubeten, dann darf man auch aufstehen und man darf sogar die Hände heben, wenn einem danach ist. Das darf man auch dann, wenn der Lobpreisleiter einen nicht dazu aufgefordert hat. Das ist schon mehr als das, was in vielen anderen Kirchen und Gemeinden geht. Aber so richtig losjubeln, ja, Jesus, machen wir doch eher nicht. Okay, nun muss lautes Jubeln und Schreien vor Begeisterung auch nicht jedermanns Sache sein. Auch im Fußballstadion sind ja auch immer welche dabei, die eher leise und still sind. Es wird ja niemand gezwungen, auch bei uns nicht. Aber ganz objektiv ist es doch so, dass der Begeisterungspegel in den Fußballstadien in Deutschland höher ist als in den Gottesdiensten in Deutschland, oder? Und wir können uns da vermutlich auch nicht ganz ausnehmen. Im Gottesdienst kommen uns ja gerne Bedenken. Ja, aber ist das denn nicht viel zu emotional? Ja, klar ist das emotional, wenn man vor Begeisterung jubelt. Was denn sonst? Natürlich ist das emotional. Aber sollte Jesus wirklich Probleme mit unserer Begeisterung und unserer Emotionalität haben? Hat er damit Probleme? Er war doch selbst emotional. Also in Lukas 10 lesen wir zum Beispiel, da kommen 70 Jünger, die er ausgeschickt hat, zu ihm zurück und erzählen, was sie alles erlebt haben. Und Jesus geht vor Begeisterung in der Luft. Ja, ihr habt es gemacht, ja! Da steht wirklich ein Wort, was vor Begeisterung springen, vor Begeisterung hüpfen bedeutet. Jesus konnte emotional sein. Jesus hat keine Probleme mit Gefühlen. Er konnte vor Begeisterung in die Luft gehen. Er konnte so erschüttert sein, dass ihm schlecht wurde. Auch da steht dann verschiedentlich wörtlich, seine Eingeweide wurden bewegt. Es hat ihm den Magen umgedreht. Ihm ist schlecht geworden, wenn er sich manche Sachen anguckte. Er konnte weinen, er konnte trauern und er konnte auch richtig ausgelassen feiern. Probleme mit Gefühlen haben eher wir. Erstaunlicherweise meistens nicht auf dem Fußballplatz oder sonst irgendwo bei Sportereignissen, sondern im Gottesdienst. Also Jesus hat hier beim Einzug in Jerusalem gar keine Schwierigkeiten damit, dass die Leute begeistert sind und dass sie das auch so richtig rauslassen. Okay, dann kommt als nächstes der Gedanke, ja, aber die hatten doch so falsche Erwartungen. Stimmt. Praktisch alle, die da Jesus zujubeln, haben falsche Erwartungen. Sie erwarten, dass Jesus ein neues Königreich Israel aufrichtet, in dem alles gut ist. Jesus hat vor, sich für die Schuld dieser Welt kreuzigen zu lassen und verachtet und verspottet zu sterben, dann aufzuerstehen und ein neues Reich Gottes damit zu beginnen. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, wie er wenig später auch diesem Statthalter Pilatus sagt. Ein Reich, das überwiegend unsichtbar ist. Ein Reich, das sich nicht durch Ländergrenzen und Herrschaftsgebiete grenzen lässt. Okay, und wieso lässt Jesus sich dann so bejubeln? Wenn die doch alle so falsche Vorstellungen haben? Warum sagt er denn nicht, stopp, hört auf, so einen Lärm zu machen. Lasst euch doch erstmal erklären, was ich wirklich vorhabe. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr immer noch jubeln wollt. Wir hätten das vielleicht so gemacht. Wir hätten vielleicht darauf geachtet, ob denn mit den richtigen Vorstellungen gejubelt wird. Kenne Leute, die entscheiden danach, ob sie mit dem Text eines Anbetungsliedes auch theologisch wirklich übereinstimmen, ob sie zum Singen aufstehen oder sitzen bleiben. Jesus ist anders. Er lässt sich auch von Leuten mit falschen Vorstellungen bejubeln. Er lässt sich bejubeln, weil er wirklich der Messias ist. Er benutzt einen jungen Esel als Reittier, weil er wirklich der ist, von dem die Propheten das vorausgesagt haben. Er lässt sich bejubeln wie ein König, weil er wirklich der König ist, der in die heilige Stadt, in die Stadt Gottes einzieht. Und Jesus lässt sich auch von uns bejubeln, anbeten, verehren, weil er es eben ist, der verehrt und angebetet werden muss. Alles andere, als ihn anzubeten und ihn zu verehren, ist gegenüber Jesus unangemessen. Und deswegen sagt Jesus dann diesen merkwürdigen Satz, ja, als einige von den Pharisäern, also von diesen religiösen Richtigmachern, von diesen ganz ernsthaften Genaunehmern, von diesen 150%ig Gläubigen, als die ihm sagen, Jesus, das geht doch nicht. Also unternimmt doch etwas gegen diesen auslassenen Jubel. Das ist doch theologisch überhaupt nicht durchgecheckt. Außerdem sind wir sowieso einer anderen Meinung, also stoppt das. Da sagt Jesus, wenn diese schweigen würden, dann würden die Steine anfangen zu schreien. Damit macht Jesus deutlich, wenn ich komme, dann muss gejubelt werden. Es ist einfach notwendig, es ist wie ein Naturgesetz. Es muss gejubelt werden. Und während er im Jubel der Menge zu seiner Kreuzigung reitet, ist er doch der König der Könige, der Herr der Welt, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Angesicht heller strahlt als die Sonne, vor dem die Engel anbetend niederfallen, vor dem jedes Knie sich einmal beugen wird, der endgültige und ewige Richter und König der Welt, gerade noch verhüllt, doch bald schon offenbar. Natürlich wusste er, dass die Leute falsche Vorstellungen haben. Er weiß auch, wo wir falsche Vorstellungen haben. Er weiß, wo ich falsche Vorstellungen habe. Ich selbst merke das bei mir normalerweise nicht, weil da ist natürlich der blinde Fleck. Er weiß, wo unsere Gemeinde falsche Vorstellungen hat. Er weiß, wo die FEGs insgesamt vielleicht falsche Vorstellungen haben. Und das weiß er auch genauso gut von der evangelischen Kirche und von der katholischen Kirche, von den Baptisten und den Methodisten, den Charismatikern und den engen Brüdern, von den Pfingstlern und der orthodoxen Kirche und wie die 30.000 bis 40.000 verschiedenen Kirchen, die es auf diesem Erdball inzwischen gibt, alle heißen. Falsche Vorstellungen zu haben, ist natürlich nichts Gutes. Ja, man soll sich schon um richtige Vorstellungen bemühen. Auch um eine richtige Theologie. Falsche Vorstellungen schaden. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, klagt der Prophet Hosea im Auftrag Gottes. Mein Volk wandert in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis, warnt der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes. Und kaum ist der Jubel ein bisschen abgeklungen, da weint Jesus über Jerusalem und klagt, wenn du doch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Aber du siehst es nicht, deswegen wirst du zerstört werden und deine Kinder umgebracht. Ich kann diesen Schmerz Jesu über mangelnde Erkenntnis bis heute spüren. Fehlende Erkenntnis ist genauso gefährlich wie damals. Aber Mängel in der Theologie, Mängel in der Erkenntnis, und die hat jede Kirche und jede Gemeinde, haben Jesus noch nie daran gehindert, sich dort von ganzem Herzen anbeten und verehren zu lassen. Und zwar mit aller Kraft und auch mit allen Gefühlen. Und deswegen unternimmt Jesus hier nichts dagegen. Er unternimmt nichts gegen den Jubel der Menge, denn damit haben die Leute recht. Jesus kommt, er ist der König, er ist der Messias und er muss unbedingt angebetet werden. Er ist der Löwe und das Lamm. Zugleich. Und was bedeutet das jetzt für uns? Der letzte Punkt ganz kurz. Ihr werdet euch die Antwort schon denken können. Das bedeutet für uns, wir dürfen und wir können und wir sollen mitmachen beim Jubeln für Jesus. Und auch wenn du den Eindruck hast, Mensch, ich habe doch auch noch reichlich Mangel an Erkenntnis. Ich bin doch noch gar nicht so ein geistlicher Tiefgänger. Ich bin doch eher so ein geistlicher Flachwasserfahrer. Jesus anbeten, ihm zujubeln, ihn von ganzem Herzen anbeten darfst und sollst und musst du trotzdem. Hilft dir auch, mehr Begeisterung und Liebe zu ihm zu entwickeln, dann fällt es dir auch leichter, so ein bisschen mehr Tiefgang zu gewinnen. Und das ist auch nicht an eine bestimmte Form gebunden. Und wenn du gerade traurig bist oder verzweifelt, dann musst du nicht zwanghaft versuchen, irgendwie fröhlich zu jubeln. Und wenn du von Kind auf gelernt hast, dass man Jesus nur richtig anbeten kann, während man ganz still und brav an seinem Platz sitzt und es dir schwerfällt, das ein bisschen ausgelassener zu tun, dann darfst du das auch weiter so machen. Ja. Aber wenn du auf dem Fußballplatz oder sonst beim Sport oder bei einem richtig fetzigen Konzert am liebsten laut jubelst und so richtig aus dir rauskommst, aber bei Jesus nicht, dann solltest du vielleicht noch ein bisschen üben. Aber alle, die keine Schwierigkeiten damit haben, ihre Gefühle Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen, die dürfen das tun. Jesus freut sich daran. Es ist auch die einzig angemessene Haltung ihm gegenüber. Denn er ist der König. Er ist der Herr. Er ist größer als Schwierigkeiten und Missverständnisse. Er ist sogar größer als die scheinbar endgültige Niederlage am Kreuz, auf die er gerade zugeht und die doch sein größter Sieg wird. Er ist der Löwe von Juda und das Lamm Gottes. Dennoch jubeln? Ja klar, was denn sonst? Amen. Ich bete noch und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus, du bist so gut, dich dürfen wir anbeten, dich dürfen wir bejubeln. Du bist der Herr aller Herren. Du bist für uns gestorben. Du bist wunderbar und gnädig. Du hast uns so lieb. Du kommst mit deiner Gegenwart zu uns. Dich lieben wir. Dich bejubeln wir. Jesus, wir beten dich an. Jesus, deine Gegenwart brauchen wir. Tu dein Werk in unserer Mitte, zu deiner Ehre. Amen.